Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.
Die Schweizer Nazi ist nach dem 4-1 gegen Bosnien-Herzegowina definitiv in dieser WM angekommen. Das 1-1 gegen Katar ist schon fast vergessen. Wir fragen uns jetzt, ist der Murat Yakin ein Taktikfuchs, weil er den Mansambi und Vargas eingewechselt hat? Hat der Granit Xhaka wieder allen Kritikern das Maul gestopft? Und ist es jetzt eigentlich besser, Erster zu werden oder Zweiter in dieser Gruppe? Die grosse Diskussion jetzt im Tribünengeflüster. Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Tribünengeflüster, im Sportpodcast von CH Media, beim dritten WM-Spezial. Ich bin der Raffa Gutzwiller und ich freue mich auch heute, habe ich wieder zwei grossartige Fußballexperten hier im Studio. Das sind zum einen der Stefan Wyss und der François Schmidt-Bechtel. Schön, sind ihr da.
Hallo Raffi.
Hallo miteinander.
Ja, die Schweiz gewinnt das zweite Spiel an dieser WM gegen Bosnien, nachdem wir ja das Auftaktspiel, kann man sagen, ein bisschen Sand gesetzt hat gegen Katar. Stefan, alles wieder gut, alles wieder super bei den Schweizer, die jetzt praktisch qualifiziert sind eigentlich für das 16-Viertelfinale.
Ja, alles gut. Ich würde es wieder aus dem Saal streichen, weil ich habe es ja schon nach dem Katar-Match nicht so dramatisch gesehen. Und es ist eigentlich, also ich will mich jetzt auch nicht als grosses Orakel inszenieren, aber es ist zumindest vom Resultat her am Schluss ein bisschen in die Richtung gegangen, wie ich es wirklich erwartet und erhofft habe, dass die Reaktion ist und dass sich gezeigt hat, der Katar-Match war maximal ein Betriebsunfall.
Frosa, für dich ähnliche Einschätzung?
Ja, ich sehe den Katar-Match ein bisschen anders als der Stefan. Ich habe schon gefunden, die erste Halbzeit hat mir richtig gut gefallen, die zweite gar nicht. Ja, dann sind wir bei so einem so-so-la-la, oder? Und ja, ich finde, das ist ein extrem, extrem wichtiger und wertvoller Sieg, weil es gegen einen Gegner zustande gekommen ist, der richtig zäh ist, richtig mühsam. Die Situation bei den Schweizer war nicht nur einfach gewesen, nach dem 1-1 gegen Katar. Die Lage war ein bisschen angespannt gewesen. Und ich finde, ein sehr seriöse, souveräne Darbietung und in der Höhe vom Sieg sogar für mich sehr überraschend. Also Bosnien kommt selten 4 Goal über und die haben ja vorher 9 Spiele hintereinander nicht mehr verloren und also ja, hat Freude gemacht. Ein besseres Aufstieg war heute Morgen als nach dem Katar-Match.
Aber gleichzeitig könnte man ja auch sagen, 70 Minuten lang oder eigentlich bis zu dieser Hydration Break und dem Dreifachwechsel. Jetzt sind Chibuzo, Ruben Vargas und Juan Mansambi reingekommen. Bis dort hin ist es jetzt nicht. Also das Gelbe vom Ei war es immer noch nicht gewesen. Oder bin ich jetzt da zu kritisch?
Also ich sehe es genau gleich wie du, Raffi. Darum habe ich vorher gesagt, es war die Reaktion gewesen, wenn man auf das Resultat schaut. Ich bin auch der Meinung, es war eigentlich 70 Minuten lang sehr enttäuschend gewesen. Und ich habe nämlich genau die Reaktion vom Verhalten des Teams auf dem Platz, die ich erwartet habe nach dem Katar-Spiel, habe ich eigentlich mehrheitlich vermisst in den ersten 70 Minuten. Ich habe gefunden, es ist so ein leicht emotionsloser Auftritt. So die Angriffsauslösung war immer ähnlich gewesen. Man hat in der Mitte angefangen, hat dann versucht, Außenverteidiger einzubeziehen, hat versucht, über Flügel zu spielen. Aber es ist eigentlich überhaupt kein Druck entstanden. Es ist wirklich so ein bisschen alles nach einem einstudierten Schema gewesen, wo man aber auch gefühlt hat, die Bosnier haben das Schema auch gekannt. Es hat wenig Tempo gehabt, wenig Emotionen. Also, nein, ich habe es eigentlich wirklich bis zu der Trinkpause, wo dann die drei Wechsel gekommen sind, eigentlich enttäuschend gefunden. Es ist ein bisschen nach dem Motto gewesen, wir shooten da unsere Stiefel ab. Und vielleicht ist das alles wirklich Teil von der Strategie gewesen, vom Trainer, 70 Minuten lang den Gegner irgendwo zwischen einlullen und müde machen. Und dann schlagen wir mit guten Joker zu tun. Und wenn das wirklich der Gameplan war von Murat, dann, ja, dann Chapeau. Dann, also vor allem auch Chapeau für ihn. Dann hat er wirklich sehr, sehr viel Mut, weil das hätte, dann hätte der Schuss auch hinten rausgehen können.
Ja, also Frosa, du schreibst zumindest, es sei eine strategische Meisterleistung von Murat Yakin.
Ja, genau so, wie es Stefan skizziert hat. Die Situation war ja nicht eine einfache für die Schweiz, um in den Match einzusteigen. Und wenn man die Ausstellung anschaut, man hat zwei Spieler auf dem Platz bei der Schweiz, die eigentlich vornehmlich offensiv ausgerichtet sind. Das ist Ndoye und Embolo. Ebi ist ja auch eher ein bisschen in einer offensiven Rolle, Rieder auch eher so ein bisschen in einer offensiven Rolle, aber das sind für mich nicht durchwegs offensiv orientierte Spieler. Also der bist du ja erst recht nicht. Das ist eigentlich sehr wenig, oder? Im Vergleich zum Beispiel mit einem Frankreich, mit einem Deutschland, dort hast du mindestens vier von diesen Spielertypen auf dem Platz am Anfang. Aber das zeigt auch, was am Trainer seine Absicht war. Die Mannschaft braucht jetzt wieder mal Sicherheit. Sie darf den Gegner ja nicht ins Spiel kommen lassen. Safety first, zuerst einmal zu null. Der Gegner viel laufen lassen. Die Schweiz hat viel Ballbesitz gehabt. Sehr viel. Und dann im richtigen Moment zuschlagen. Natürlich braucht es dann auch ein bisschen Glück, dass das alles genau so aufgeht. Aber das ist schon der Plan war und der Plan ist aufgegangen und darum, ja, finde ich es eine strategische Meisterleistung. Mut, ja, braucht es ein bisschen, weil du musst Geduld haben und den Mut haben, um gegen das Ende des Spiels zu warten, um das Spiel versuchen zu entscheiden. Je länger das geht, desto nervöser werden alle rundherum. Also da musst du extrem ruhig bleiben. Ich meine, Sascha Rufer hat schon viel früher die Auswechslungen gefordert und so weiter. Und Jakin ist ja nicht blind. Er hat ja auch gesehen, dass es nach vorne auch zu Beginn von der zweiten Halbzeit nicht mehr wahnsinnig viel passiert. Aber er hat sich fix die Trinkpause zum Ziel genommen, um dort umzustellen, um dort zu justieren. Die Bosnier haben es ähnlich gemacht, in der ersten Trinkpause. Sie sind von einer 4er auf eine 5er Abwehr gegangen. Trainer erkennen langsam so ein bisschen Möglichkeiten, habe ich so das Gefühl, was die Trinkpause ihnen anbietet. Und ich finde, das haben die Schweizer und der Murtjakin extrem gut genützt. Und ein Sieg, wie man es lange Zeit von dem Spiel nicht für möglich gehalten hat, zumindest nicht in dieser Höhe.
Gleichzeitig könnte man ja auch sagen, ich meine, dass man den Ruben Vargas und Joao Mansami einwechselt, das ist jetzt auch nicht die ganz grosse Überraschung, oder? Es ist ja irgendwie, also das sind die offensichtlichen Spieler, die man bringt, oder? Mhm. Vor allem, wenn man etwas muss machen muss, oder?
Ja, ich glaube, dort liegt mehr Kunst drin, der Verzicht auf sie in der Startformation. Also, natürlich, der Mansambi hat ein bisschen Haue bekommen nach dem Startspiel, weil er nicht gut, dort ist er eingewechselt worden, ist nicht gut reingekommen, hat in der Offensive nicht viel bewirkt und ist in der Defensive ein bisschen umeinandergeirrt. Das ist einfach ein Stück weit ein Teil vom Plan, oder? Und den Vargas draussen zu lassen, braucht auch ein bisschen Mut und Überzeugung. Ganz klares Zeichen, der Rieder für den Vargas spielen lassen, ist ganz klares Zeichen, Safety first, Organisation und nicht unbedingt das Zeichen für Spektakel. Und so haben sie gespielt.
Eben, schlussendlich, wenn es gut kommt, kann man sagen, alles gut aufgegangen, oder? Aber du hast vorhin gesagt, Stefan, es ist schon auch ein gewisses Risiko, wo der Muri eingegangen ist. Weil eben irgendwie hätte es ja sein können, nach einem Eckball schießt das Bosnien 1-0. Und dann muss man dann noch mal ein bisschen mehr reagieren. Gut, es sind 4 Goal geschossen, kann man jetzt auch sagen. Aber, ja.
Ja, genau. Ich finde so, es ist ein Risiko gewesen, so lange zu warten mit diesen Wechseln. Und ich kann es irgendwie. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, die Aufstellung, die Murat gebracht hat. Klar, jetzt am Schluss 4-1 gewonnen, er hat alles richtig gemacht. Das ist, das müssen wir nicht darüber diskutieren. Aber ich finde es irgendwie gleich komisch, dass er Ebischer und Rieder von Anfang an spielen lässt gegen ein Team, wo man ja weiss, dass sie defensiv spielen. Das ist ja nicht, sie sind zwar sicher von der Qualität her besser als Katar, also deutlich besser, Aber es ist ja gleich irgendwie ein Match, wo man gewusst hat, die Schweiz wird sehr viel den Ball haben. Sie werden müssen irgendwie den Riegel irgendwann können knacken. Und das ist eigentlich wie nicht so entscheidend, ob jetzt Bosnien mit 4 Abwehr oder mit 5 Abwehr spielt. Es ist einfach klar, sie stehen sehr tief, sie stehen um den eigenen Strafraum. Die Schweiz wird viel Ballbesitz haben. Und dann hätte ich schon erwartet, dass er eben genau solche Individualisten, die mit Dribblings im 1 gegen 1 etwas bewirken, dass die von Anfang an spielen. Und ja, vielleicht wäre es früher ein Goal gegeben, vielleicht nicht. Am Schluss 4-1, es ist alles aufgegangen. Aber ich bin überrascht gewesen und habe es nicht ganz verstehen, das gebe ich zu, dass Rieder Ebischer von Anfang an gespielt hat.
Für Überraschungsmomente ist ja immer gut. Also wer je auf die Idee kommt, um aus dem Ebischer einen Flügel zu machen oder einen Außenverteidiger, der ist eigentlich geborene zentrale Mittelfeldspiel. Jakin kommt auf die Idee und es funktioniert. Oder der Dua an der letzten EM als Stoßstürmer von Anfang an laufen zu lassen. Auf die Idee ist auch niemand gekommen. Also er handelt und denkt immer wieder ziemlich antizyklisch. Also das heisst, eben, Bosnien ist eine defensive Mannschaft. Also muss ich doch eine offensive Mannschaft habe ich die Möglichkeit, um eine offensive Mannschaft aufs Feld zu schicken. So denken ganz, ganz viele Trainer, bin ich überzeugt. Gerade wenn die Qualität von meiner Mannschaft besser ist als die von Bosnien. Der Jakin hat wirklich antizyklisch gehandelt. Und ihm ist wahrscheinlich wirklich einfach auch darum gegangen, den Match ein Stück weit zu ersticken.
Mhm.
Also, gar nicht ein grosses Tamtam zu machen. Und eben, nichts gegen den Vargas. Aber der Vargas hat nicht die Ballsicherheit wie ein Rieder oder wie ein Ebischer. Der Vargas geht viel mehr ins 1-1. 1-1 ist riskant, da kannst du den Ball verlieren. Es war ganz klar ein Plan gewesen. Ich will möglichst viele Spieler, die am Ball Sorge haben, die den Ball zirkulieren lassen, nicht zu viel Risiko eingehen, auch in der Offensive, sondern einfach, das Ding muss laufen, oder? Der Gegner muss laufen. Der Gegner will ja den Ball auch nicht. Der Gegner will den nicht. Die Schweiz will den, aber sie will nicht wahnsinnig viel anfangen mit dem Ball am Anfang. Muss gar nicht. So ist es meiner Meinung nach gelaufen.
Und dann wenn wir vielleicht schon noch die beiden Einwechselspieler auch loben, oder? Also die kommen rein, Ruben Vargas und Joao Manzambi, und haben einen riesen Impact.
Ja, und vor allem ist es jetzt gerade im Fall von Manzambi ja gleich. Darf man das erwähnen, wie jung das er ist und wie fest er kritisiert worden ist. Wir haben ja da nur die Spitze vom Eisberg gehört. Also, das ist ja, wenn schon öffentlich ein paar negative Worte kommen gegen einen Spieler, auch wenn er nicht namentlich erwähnt worden ist, dann kann man sich ja vorstellen, wie der quasi unter die Räder gekommen ist in der Teambesprechung, im Gespräch unter vier Augen mit dem Trainer, mit dem Captain, und das dann ein Spieler, der so jung ist, noch relativ neu auch in der Nazi ist, der hat sich irgendwo muss seinen Platz im Gefüge, in der Hierarchie suchen, dass der dann reinkommt und so abliefert. Das finde ich, das zeigt extrem viel Potenzial bei dem Spieler an. Nicht nur fußballisch, sondern eben auch mental. Und er kommt ja auf den Platz mit einem klaren Auftrag, quasi jetzt musst du das Vaterland retten, oder zumindest das Vaterland auf Fußball bezogen. Also der kommt mit einer riesen Last auf den Schultern auf den Platz nach 70 Minuten und schießt dann 2 Goal. Also das ist grossartig.
Wolltest du dich da auch noch anfügen an dieser Lobeshymne? Ich meine, schon mal Sambi, es ist auch nicht überraschend eigentlich, wenn man seine Saison gesehen bei Freiburg.
Ja, überragende Saison, keine Frage. Manzambi ist ein absoluter Lieblingsspieler von mir, weil ich einfach, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gesagt, ich habe noch nie einen Schweizer Nationalspieler gesehen, der so viele Qualitäten in sich vereint. Das ist überragend. Und trotzdem, also einfach so, auch nach einer super Saison bei Freiburg und so, da kommst du einfach an eine WM, die erste und im zweiten Spiel machst du einfach so, mir nichts, dir nichts, mal noch schnell 2 Goal, bist sonst noch extrem entscheidend bei der roten Karte, wo er den Pass spielt, den entscheidenden Pass. Also, der hat ja Aktionen gehabt, in den gut 20 Minuten, wo er auf dem Platz war, da brauchen andere 10 Spiele. Also, ja, das ist ein super, super, super Juwel. Aber ich finde eben auch, den Vargas muss man extrem hervorheben. Da hast du gemerkt, der hat es richtig angeschissen auf der Bank zu sein. Also der ist gekommen und hat sich gesagt, hey, jetzt zeige ich es euch allen. Und wirklich ein auch gute 25 Minuten, wie man sie von ihm schon länger nicht mehr gesehen. Also das ist überragend gewesen. 2 Goal vorbereitet, 1 gemacht, also grosse Klasse.
Ja, wer hätte es allen wollen zeigen? Ich glaube, es hat noch einen anderen gern Schweizer, der es allen wollen zeigen, der Granit Xhaka zumindest. Ja, auch seine Aussagen nach dem Match lassen das sicher ein bisschen vermuten. Oder? Also er war da extrem sauer und jetzt auch extrem glücklich, dass er sogar dann auch noch trifft. Das ist dann noch so ein bisschen Seitippel, aber ich glaube grundsätzlich der Auftritt von der Mannschaft, oder?
Ja, ich habe seine Worte nach dem Spiel noch bemerkenswert gefunden, dass er wirklich ansteht und zugibt, dass die Kritik, die von Medienseite, aber vor allem wahrscheinlich auch intern gekommen ist, oder er zumindest intern wahrgenommen hat, auf vielen Wegen auch immer, das hat ihn extrem getroffen und hat ihn wehgetan, und dass er quasi der grosse, Anführungszeichen, der grosse Granit Xhaka, wo immer als der grosse Anführer von dem Team ansteht, dass er so kundtut, habe ich spannend gefunden. Und es zeigt auch, dass es wirklich einen krummen Ort hat in den 72 Stunden vor dem Spiel innerhalb des Teams. Da bin ich überzeugt. Da haben wir nicht einmal 10% erfahren.
Ist das wirklich so? Weil der Granit Xhaka bezieht sich ja in dieser in diesem Interview dann auch ein bisschen noch so ein bisschen drauf auf den Artikel, was geht. Ich glaube, ich nehme an, es ist der Blickartikel, wo er darauf angesprochen hat. Also es irgendwo durch, ist es wirklich eine interne Geschichte oder ist es eher eine externe gewesen?
Muss ich schnell ausholen, was bei diesen Geschichten immer auch spannend ist, ein Fußballer anstehen und sagen, ja, mich interessiert nicht, was die anderen Leute sagen und denken. Granit Xhaka auch schon ab und zu. Aber, nein, das ist eine Sauerei gewesen, was da geschrieben worden ist und die Kritik. Und das ist ja, ist ein bisschen ein Spiel, einfach so en passant. Die Frage war von dir, ob das wirklich nur ein kleiner Teil war.
Nein, ob es quasi wirklich so ist, wie jetzt Stefan gesagt hat, dass es quasi die interne Sache ist, oder eher, dass er eben halt
ja, beides,
extern so in die Öffentlichkeit...
Beides, denke ich. Wahrscheinlich intern ist, habe ich das Gefühl, jetzt im Fall von einem Xhaka. Der wird ja nicht quasi... Der hat einen Status, dass man ihn vor der Mannschaft nicht mehr am Pranger stellt. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Dass die ganze Mannschaft mit dem Finger auf den Xhaka zeigt und sagt, hey, bist mal ruhig und bring lieber du Leistung. Nein, das sehe ich nicht. Also das getraut sich wahrscheinlich kaum einer. Aber ja, das, was in der Öffentlichkeit jetzt ein bisschen berichtet worden ist und wie man das eingeschätzt hat und auch die Stimmung wahrgenommen hat und die Mannschaft, das hat ihn offenbar getroffen und er hat es gelesen oder hat es mitbekommen, das ist ihm erzählt worden, aber ja, es ist nicht an ihm vorbei und das ist auch okay, also ja.
Ja, ich muss da schon nochmal einhaken, es ist ja wie... Er hat zwar den Artikel erwähnt, eben, es ist klar, es ist um die Geschichte im Blick gegangen. Und es war ja nicht ein Artikel, wo der Blick in einer Analyse oder in einem Kommentar geschrieben hat, der Jakin hat die Mannschaft kritisiert und aber selber nicht Leistung gezeigt. Es war nicht quasi ein Kommentar vom Journalist gegen den Xhaka an sich, sondern es ist ja offensichtlich, irgendwo ist der Blick informiert worden, dass es innerhalb des Teams Stimmen gibt, die gegen den Granit sind. Und ich nehme jetzt an, das hat ihn ja vor allem gestört. Nicht, glaube effektiv, dass der Granit schon so ist, dass er dann sagt, okay, jetzt hat der Journalist negativ über mich geschrieben. ja, kann ich nicht beeinflussen, einschalten. So. Ich kann höchstens mit dem Journalisten nicht mehr reden. Aber ich glaube, dass er so gespürt hat, dass es irgendwie auf Umwegen aus dem Team rausgekommen ist. Das hat ihn ganz sicher gestört. Und das ist ganz sicher diskutiert worden.
Jetzt, wenn man ein bisschen vorher schaut, eben, die Schweiz hat jetzt das Spiel gewonnen, ist jetzt qualifiziert, weil man könnte auch als beste Gruppendritte mit 4 Punkten, ist man sicher weiter. Jetzt ist es die grosse Diskussion, jetzt kommt das Spiel gegen Kanada. Will man das überhaupt noch gewinnen? Oder sagt man den Platz 1, ja, nehmen wir Kanada und dann haben wir im Achtelfinale, sollte Portugal seine Gruppe gewinnen, nachher Portugal?
Ich bin absoluter Gegner eigentlich von solchen Spielen. Und mache jetzt hier eine grosse Ausnahme. Grundsätzlich sage ich, wenn du dir hohe Ziele setzt, dann, egal wer kommt, dann musst du es aus dem Weg rum. Und es geht mir jetzt hier weniger um den Gegner, weil, weißt du, auch wenn sie Zweiter werden, könnte im Achtelfinal Marokko oder Brasilien kommen oder Holland. Also, ist dann etwa die gleiche Kategorie wie Portugal. Also, das spielt für mich nicht so. Aber für mich entscheidend ist, wenn du Erster wirst in der Gruppe, wir spielen am Mittwoch den letzten Match gegen Kanada und dann wäre das 16-Viertelfinale am Freitag in einer Woche. Also du hast 9 Tage Pause. Also in diesen 9 Tagen kommst du auf sehr, sehr viele dumme Ideen. Das ist ein bisschen meine Befürchtung. Das ist viel zu viel. Da verlierst du den Rhythmus, da gibt es einen Spannungsabfall. Und das ist einfach die Frage, kommst du da nochmal drin rein? Ich finde das verrückt. Die Deutschen 1990 haben glaube ich, an der WM einmal 8 Tage Pause gehabt. Und dann hat der Franz Beckenbauer gesagt, wir gehen zurück auf Deutschland. Von Italien. Von Italien bist du schnell nach Deutschland. Das fällt jetzt weg, wegen dem Jetlag und so weiter. Aber eigentlich könnte man sogar auf die Idee kommen, noch schnell zurück in die Schweiz. Und also, das ist das, was mich am meisten stört, wenn wir Erster werden, wo meine grösste Befürchtung ist. Wenn du Zweiter wirst, dann spielst du am Sonntag wieder, also Mittwoch, letztes Match, Sonntag, 16-Viertelfinale. Du kannst in Los Angeles, also du spielst wieder in Los Angeles, die Mannschaft kann in San Diego bleiben. Es wär von dem her, der Zweitplatz wäre von dem her extrem optimal.
Also das heisst, man spielt dort noch ein bisschen für die Galerie, aber du musst Zweiter werden, oder was?
Nein, ich kann es gerade wieder sagen. ich sehe es total anders. Du musst voll auf Sieg gehen, musst Gruppensieger werden. Alles andere, das ist wirklich blöd zu taktieren. Es hat sich ja oftmals schon gezeigt, dass die Mannschaften, die dann so ein bisschen mit vielen Ersatzspielern gekommen sind im letzten Gruppenspiel, das vielleicht noch verloren haben, dass die dann eben irgendwie dort dafür den Spannungsabfall gehabt haben und es dann nicht mehr angebracht haben, die richtige Spannung nochmal können aufzubauen auf den ersten K.O.-Match. Du musst in jedem Spiel auf Sieg spielen und der Sieg nützt dir auch. Es gibt ein gutes Gefühl, wenn du A, den Match gewinnst, B, die Gruppe gewinnst und auch, wir wissen ja, wie es ist. Wenn sie da jetzt sogar, ob absichtlich oder nicht, wenn sie das Spiel gegen Kanada verlieren, dann ist schon wieder irgendwie, ich sage nicht, es bricht die grosse Unruhe aus, aber es ist dann gleich, es wird dann einfach auch wieder ein bisschen negativ berichtet und wenn es nur ist, ja gut, die 4, 5 Ersatzleute, die gekommen sind, haben eben nicht geliefert. Ja, dann wird geschrieben, ja, es geht eben doch nur mit denen, die die Besten sind und Stammspieler sind. Also es würde völlig unnötig eine Baustelle aufmachen, wenn man jetzt irgendwo im Hinterkopf hätte, ja, es ist ja unter Umständen noch besser, wenn wir den Match jetzt nicht gewinnen und Gruppenzweiter werden. Und der Punkt von der langen Zeit, die 9 Tage zwischen dem letzten Gruppenspiel und dem Achtelfinale, sehe ich auch nicht ganz. Beziehungsweise, ich sehe natürlich schon, auf der 16. Finale, auf die Zeitspanne zwischen diesen 2 Matchen hat es etwas, aber wenn man ja auf das ganze Turnier schaut, am Schluss Viertelfinale, Halbfinale und dann auch der Finale, die sind ja dann sehr kompakt. Also, wenn der grosse Gap zwischen 2 Spielen jetzt nicht kommt, vor dem 16. Finale, dann kommt er später irgendwann mal. Dann hätte es dafür zwischen 16. und Achtelfinale vielleicht 2 Tage mehr oder zwischen Achtel- und Viertelfinale. Das sehe ich eigentlich nicht so als Problem. Und dafür, glaube ich, wenn es Gruppensieger wäre, könnte dafür nachher den 16. Finale und den Achtelfinale in Vancouver spielen. Müsste gar nicht auf San Diego zurück. Hätte möglich noch die besseren klimatischen Bedingungen für ein zweites Camp. Also ja, es ist ein Kaffeesatz zu lesen. Ich sage einfach immer, gönnen, bringt gute Vibes und das kann dann nur nützen.
Ich wäre glaube auch eher bei dir, muss ich sagen, Stefan. Ich finde so taktieren, eben, jetzt hypothetisch, dann gehst du nur so mit angezogener Handbremse dort rein. Ich sage, wahrscheinlich, also sie müssen ja theoretisch dann auf Unentschieden spielen, weil ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass Bosnien wahrscheinlich gegen Katar gewinnt. Wenn man sieht, wie Katar gespielt hat gegen Kanada, kann es auch sein, dass Bosnien hoch gewinnt. Und dann muss man vielleicht sogar schauen, dass man nicht, also dass man mindestens einen Punkt hat, dass man wenigstens nicht Dritter wird.
Es geht mir mehr darum, für mich wäre Platz 2 wirklich kein Unfall. Mhm. In dem Sinn. Weil ich einfach gewisse positive Sachen sehe, wo der Platz 2 mit sich bringen
würde. Ich würde sagen, wir einigen uns auf einen Kompromiss. Die Schweiz wird Gruppensieger und Portugal gewinnt seine Gruppe nicht. Und dann gibt es gar kein Achtelfinale gegen Portugal.
Oder die Schweiz wird Gruppensieger und wir den Spielplan ändern.
Ja, weiss ich nicht, ob das klingt.
Ich weiss nicht, wie gut dass du den Gianni Infantino kennst. Und da noch kannst du etwas bewirken.
Ich glaube auch nicht, dass er den Spielplan gemacht hat.
Jetzt hast du vorhin gesagt, eben Portugal, ich meine, das ist ja auch so ein bisschen ein Aspekt. Jetzt eben, Frosse, du gehst jetzt davon aus, Portugal gewinnt die Gruppe, aber sie sind nicht
positiv gestartet, oder? Nein, das habe ich ja gesagt. Das ist Papierform. Ja, nein, die sind überhaupt nicht gut gestartet. Es hat ja auch einen gewissen Reiz, gegen Portugal zu spielen. Da ist ja noch irgendetwas offen aus 2022. So ein vermaledeiten Achtelfinal 0-6. Ja, wieso nicht die Revanche gegen Portugal? Ja. Es hat alles seinen Reiz. Es wäre auch lustig gegen Holland im Achtelfinal. Aber was mir jetzt eben schon nicht so gefällt, ist, wir reden immer von dem Achtelfinal. Wir sind einen Schritt zu weit. Es ist das 16. Finale, das zuerst noch kommt. Ist zwar etwas Neues für uns alle, aber der muss auch zuerst. Das ist nicht en passant.
Mhm. Immerhin, was man schon kann sagen, es ist schon ein bisschen einfacher, die Gruppe zu überstehen als früher. Weißt du, wenn man jetzt den ganzen Modus anschaut, oder? Jetzt hat es einen Sieg gebraucht und jetzt ist man eigentlich, also es müsste jetzt völlig mit dem Teufel zu und her gehen, dass man noch wieder rausgehen. Es geht eigentlich gar nicht mehr, oder?
Ja, klar, logisch. Also, es ist nicht so, dass man jetzt mit diesen zwei Spielen sagen, das ist bis jetzt die wundersuper WM von der Schweiz. Aber du bist nach zwei Spielen quasi gleich schon weiter. Aber das haben wir ja von Anfang an gewusst, dass das viel, viel einfacher wird.
Ja gut, dann können wir sicher gespannt sein, wie es dort weitergeht. Ich glaube, über das Allgemeine, was die WM so viel Erkenntnis gibt und so, das tun wir dann am Montag diskutieren. Oder übernimmt dann Etienne Vuillem auch, der dann wieder moderiert. Ich danke ganz herzlich für die Diskussion. Merci Stefan. Merci Frosso.
Ja, danke dir, Raffi.
Danke dir.
Vielen Dank natürlich auch fürs Hören von dieser Podcast-Folge, von dieser WM-Spezialfolge Nummer 3. Das Nummer 4 kommt dann schon am Montag raus, dann mit dem Etienne Vuillem. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns über gute Bewertungen. Am besten gebt ihr uns Kommentar, Ständchen in eurer App oder schreibt ein Mail an podcast@chmedia.ch. Wenn ihr jetzt noch weitere Podcasts hören wollt von CH Media, dann findet ihr die auf schweizheute.ch/podcasts. Ich wünsche eine wunderbare Zeit und viel Spass beim WM-Schauen. Tschüss zusammen.
Tribünengeflüster, das Sportthema der Woche.